Wir sind on air.
On air?
On air. Also das hat man früher gesagt, wenn eine Aufnahme also angefangen hat, dann hat man on air gesagt. Also es hat so ein rotes Licht geleuchtet. Wir sind on air, Christa. Hallo Christa.
Hallo Sebastian.
Hi.
Herzlich willkommen on air.
On air mit eurem Lieblingspodcast Jung und Freudlos. Und falls wir ein bisschen hallen, so sorry, wir sind nicht zu Hause.
Wir sind unterwegs in Berlin auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN.
Genau, es ist eine jährliche Zusammenkunft, der psychiatrischen Dachgesellschaft. Die Psychotherapeuten haben nochmal eine andere Dachgesellschaft, aber hier ist schon auch so das Who is Who unserer Branchen. Und ja, es gehört eigentlich zum guten Ton, hier einmal im Jahr vorbeizugucken. Und das haben wir uns auch gedacht und haben eben auch gleich gedacht, so okay, dann aber als Jung und Freudlos.
Genau, und das ist super spannend, weil hier es gibt wahnsinnig viele Vorträge, sehr viel ganz neueste Forschung, neuesten Input zu allen möglichen Themen. Es ist ein riesen Veranstaltungskalender und es ist einfach total erhellend, hier von A nach B zu hüpfen und alles Mögliche mitzunehmen und zu sehen, wie hier so alles rumläuft und auch möglichst viel von der Expertise hier so einzusammeln und mitzunehmen.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es auch immer furchtbar anstrengend, weil so viel Input, dass man sich manchmal wirklich fragt, wie soll man sich das denn alles behalten? Und also ich scheitere auch daran, das mir alles zu merken, was ich da immer höre. Ich glaube, es geht wahrscheinlich auch anderen so, oder Christa?
Ja, auf jeden Fall. Und apropos Input, wir sammeln eben nicht nur für uns selber Input, den wir mit nach Hause nehmen in gefüllten Taschen, sondern wollten euch an einzelnen Aspekten auch teilhaben lassen und ein bisschen Input in die Welt rausschicken.
Genau, deswegen haben wir uns jetzt eine kleine, aber feine Auswahl an Interviewgästen ausgesucht. Leider ist es uns nicht gelungen, dabei divers zu sein. Da lag jetzt das Augenmerk nicht drauf, das fällt mir aber gerade auf. Es sind 4 Männer. Mist.
Stimmt. Ja. Stimmt. 4 sehr expertige Männer.
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht ist es dadurch zu rechtfertigen, dass sie auch wirklich alle was Gutes sagen können.
Und bei der Auswahl und der Organisation der Interviews und Interviewpartner sind wir vom Elsevier Verlag unterstützt worden, die uns entsprechend Leute organisiert haben und dafür gesorgt haben, dass wir auch mit wirklich sehr hochrangigen Fachpersonen ins Gespräch kommen konnten. Und das würden wir euch gerne präsentieren, was dabei rausgekommen ist.
Also viel Spaß bei unseren 4 Interviews und war schön, euch mal wieder zu hören. Herr Professor Voderholzer, könnten Sie sich uns einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist Ulrich Voderholzer. Ich bin ärztlicher Direktor der Schönklinik Roseneck in Prien am Chiemsee, einer großen Fachklinik für psychische Erkrankungen. Und hier auf dem Kongress führe ich ein State-of-the-Art-Symposium zum Thema Zwangsstörungen durch. Die Reihe der State-of-the-Art-Symposien auf dem Kongress ist mir immer ein ganz besonderes Herzensanliegen gewesen, weil man sich da sehr, sehr breit über die neuesten Entwicklungen und den Stand der Forschung exzellent informieren kann. Und ich freue mich auch, dass die 21. Auflage des Buches, was begleitend dazu herauskommt, auch wieder auf dem Kongress neu vorgestellt wird. Meine Spezialgebiete sind Zwangsstörungen und Essstörungen.
Sie hatten gerade schon gesagt, Neuauflage des Buches in der 21. Auflage, das ist ganz schön beeindruckend. Was bedeutet eigentlich State of the Art?
State of the Art bedeutet Stand des Wissens, insbesondere auch zur Therapie. Das verändert sich ja durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, durch neue Leitlinien. Also besonderes Anliegen ist, dass leitlinienorientiertes Wissen zu allen psychischen Erkrankungen auf dem Stand der Forschung kompakt und gut verständlich auch immer wieder dargeboten wird. Also das ist auch die beliebteste Veranstaltungsreihe auf dem Kongress, weil viele sagen, ich muss da hingehen, damit ich mich wieder auf dem Stand der Forschung, auf dem Stand des Wissens bringe.
Und das Gleiche gilt dann also auch für das Buch, dass man sich da eben in Papierform mal wieder auf den Stand der Forschung und des Wissens bringen kann. Warum ist es denn so wichtig, immer am Ball zu bleiben? Weiß man denn nicht mal irgendwann alles zur Behandlung?
Es ist enorm wichtig, dass man sich weiterbildet, fortbildet. Deswegen ist ja auch das CME eingeführt worden, die kontinuierliche medizinische Fortbildung. Menschen hören, werden immer schwächer und immer wissen immer weniger, wenn sie nicht regelmäßig auch sich fortbilden. Und das hat hier auf dem Kongress natürlich, es ist in doppelter Weise, Wissen wird vermittelt, aber auch der Austausch mit den Kollegen ist hier auch enorm wichtig. Und deswegen haben solche Kongresse eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Ich habe auch das Gefühl, die Leute kommen extrem gerne hierher und sind auch ein Stück weit genervt, wenn alles nur online ist. Online-Fortbildungen haben eine hohe Bedeutung gewonnen in der Gesellschaft, aber nur online ist eben zu wenig, weil der Austausch mit den Kollegen fehlt, also der persönliche Erfahrungsaustausch.
Das ist auch sehr spürbar hier auf dem Kongress. Jetzt nehmen so Formaten wie diesem Kongress und Ihrem Buch natürlich, was gibt es sonst für Wege für Fachpersonen, sich auf dem aktuellen Stand zu halten?
Ja, es gibt natürlich immer mehr Online-Fortbildungen. Man kann auch Dinge lesen in der Literatur. Also optimal ist, wenn jemand sich auch regelmäßig über die neueste wissenschaftliche Literatur informiert. Das PubMed ist ja frei zugänglich. Ich mache das übrigens in meinen Gebieten ganz regelmäßig. Jeden Monat gucke ich mir die neueste wissenschaftliche Literatur an. Und eben auf Tagungen, Erfahrungsaustausch, in Workshops, in Symposien, das sind so die wichtigsten Wege, aber auch vielleicht ein Aspekt noch von den Betroffenen selbst lernen, bekommt auch immer mehr Bedeutung, die Erfahrungen der Betroffenen mit einzubeziehen. Das ist so ein neuer Trend in den letzten Jahren, der aber auch enorm wichtig ist.
Können Sie uns ein Beispiel geben, in welchen Bereichen zum Beispiel in der letzten Zeit besonders viel Dynamik, Bewegung oder Veränderung stattgefunden hat?
Sehr viel Bewegung ist bei den ganzen digitalen Therapieformaten, die seit der Corona-Zeit ganz besonders, aber auch zunehmend jetzt in den letzten Jahren wichtig geworden sind. Zum Beispiel die digitalen Gesundheitsanwendungen, die also Therapieprogramme sind, die Patienten selber durchführen können, insbesondere weil ja Wartezeiten für Psychotherapie extrem lange sind. Oft haben die eine Bedeutung, aber sie kommen noch nicht richtig an den Mann. Auch Videokonferenztherapie, virtuelle Therapie und natürlich KI wird ein ganz großes Thema sein, wo wir noch nicht wissen, wie es sinnvoll und wissenschaftlich fundiert auch eingesetzt werden kann.
Auf oder über welches Thema freuen Sie sich persönlich denn ganz besonders auf diesen Kongress?
Tatsächlich interessiert mich ganz besonders die Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Psychiatrie und Psychotherapie. Wir wissen ja in anderen Bereichen, in der Radiologie, zur Diagnostik, zur Verlaufseinschätzung, zur Prognoseeinschätzung hat das schon eine enorme Bedeutung gewonnen, aber auch bei psychischen Erkrankungen gibt es Einsatzmöglichkeiten. Das interessiert mich tatsächlich auch ganz besonders, neben den Themen, die mir sowieso am Herzen liegen, Zwangserkrankungen, Angsterkrankungen, Essstörungen, gucke ich, dass ich so viel wie möglich vom Kongress mitnehme.
Lieber Professor Voderholzer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und noch einen schönen Kongress wünschen wir Ihnen.
Vielen Dank.
Dankeschön. Jetzt sitzen wir hier mit Daniel Illy. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Kannst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen, unseren HörerInnen?
Ja, gerne. Also ich heiße Daniel Illy und ich bin sowohl Facharzt für Erwachsenenpsychiatrie als auch für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau, bin vielleicht bekannt durch einige Bücher, die ich geschrieben habe und bin jetzt seit Mai in einer Chefarztposition bei Asklepios in Brandenburg-Havel, dort auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig.
Daniel, du warst schon mal bei uns und zwar im März 2022 haben wir mit dir über die Internet Gaming Disorder gesprochen und es ist eine sehr hörenswerte Folge, es war auch ein Thema, was mir sehr neu war und also an alle, die das interessiert, gerne nochmal reinhören. Und heute wollten wir mit dir mal über das Thema soziale Netzwerke sprechen, dazu hast du auch ein Buch geschrieben, dazu hast du auch Ahnung und dieses Buch, Behandlungsmanual soziale Netzwerke, hat im Untertitel Get Good in Social Life. Was ist denn das für ein Untertitel? Kannst du uns das mal erklären?
Ja, der lehnt sich ja so ein bisschen an das Gaming-Manual an. Da haben wir ja Get Good in Real Life, das ja so aus der Gamersprache kommt. Und ich habe dann einfach gemerkt, was man im Übrigen auch in Zahlen sieht, dass wir vor allem die Mädchen und jungen Frauen nicht gut erwischen, sowohl in Beratungs- als auch Therapieangeboten. Und deswegen gab es eine Rücksprache mit dem Elsevier Verlag und dann sind sogar eigentlich zwei Bücher entstanden, nämlich einmal der Ratgeber Dauer Online, der so ein bisschen versucht, Betroffene, aber auch Eltern abzuholen. Also das Buch haben wir bewusst zweigeteilt. Das spricht sowohl Eltern als auch ja die Zielgruppe der Jugendlichen, vor allem Mädchen an. Und dann eben war die logische Konsequenz, auch ein Therapiemanual zu aktualisieren, weil ich einfach auch gemerkt habe, wir brauchen da auch ein spezifisches Angebot für die ja, Frauen, Mädchen, die Social-Media-Angebote nutzen.
Okay. Das ist ja richtig gut, gleich beide Perspektiven abzubilden. Wie groß ist das Problem mit den sozialen Netzwerken denn?
Ja, das ist, wenn ihr mich fragt, schon ein Riesenproblem, aber es ist halt überhaupt nicht auf der Bildfläche. Also auch vieler Menschen, die da Behandlung und ja, Therapieberatung anbieten. Das hängt, glaube ich, vor allem damit zusammen, dass Mädchen sozial erwünschter konsumieren. Also die Jungs, die mir jetzt vorgestellt werden, die kommen ja fremdmotiviert von den Eltern, weil die in Anführungszeichen Menschen töten am Computer. Wir kommen dann relativ schnell dahin, dass ich die gleichen Spiele spiele wie die Jungs, was ja auch ein wichtiger Türöffner ist, um mit mir dann Therapie zu machen. Da kommen wir auch noch dazu, das Ganze ist ja sehr auf Augenhöhe, ne, und nutzt das Medium. Und die Mädchen, die aber in Anführungszeichen nur chatten, die sind vielleicht gar nicht in den Augen der Eltern so gefährdet. Und gefährden sich aber unter Umständen deutlich mehr, ne? Stichwort Cybergrooming, Gefährdungsaspekte, die wir vielleicht auch ein bisschen beim Gaming haben, aber ja vor allem in sozialen Netzwerken. Und das zeigen eigentlich auch epidemiologische Studien seit vielen Jahren. Also 2011 gab es die Pinter-Studie, uralte Studie, aber schon die konnte zeigen, dass 14- bis 16-jährige Mädchen sogar häufiger von Internetsüchten betroffen sind. Und wenn man sich aber mal so anguckt, ich habe zum Beispiel mal ein Jahr die Daten ausgewertet von PatientInnen, die ich da gesehen habe, das Gendern ist eigentlich fast überflüssig, denn das waren jetzt in dem Fall 32 Jungs und ein Mädchen in einem Jahr, die ich in der Therapie hatte. Und das passt nicht zu den Zahlen. Ne? Und deswegen denke ich, dass wir vor allem gut da hingucken müssen, um diese ganz wichtige Zielgruppe zu erreichen.
Als mögliches Therapieziel, also an relativ prominenter Stelle im Buch gleich den Begriff Teilabstinenz aufgeführt. Warum Teilabstinenz?
Ja, das ist eine gute Frage und sicherlich auch eine diskussionswürdige Frage. Ich erlebe das auch häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, um Gottes Willen, das geht nicht, ne? Man kann eine Sucht nicht teilabstinent behandeln. Das ist aus meiner Sicht ein etwas dogmatisches Vorgehen, was ja vor allem von den stoffgebundenen Süchten kommt, ne? Und was natürlich auch durchaus berechtigt ist, ne? Also der alkoholabhängige Mensch ist sicherlich gesünder, wenn er gar nicht mehr trinkt. Aber ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit in der Erwachsenenpsychiatrie, dass wir auch viele Patientinnen damit überfordern, ne? Weil die einfach das nicht schaffen. Und dann stellt sich mir die Frage, ist derjenige, der dann vielleicht nur noch an zwei Tagen im Jahr trinkt, ne? So der Klassiker ist ja Silvester und Geburtstag, ist der nicht doch dann auch gesünder als jemand, der jeden Tag trinkt, ne? So. Da kommt das so ein bisschen her. Und dann gehen wir jetzt zu einer Verhaltenssucht, ne? Also einem Verhalten, was wir jeden Tag ausüben, ne? Also es ist utopisch zu glauben, dass wir sowohl die Gamer als auch die Mädchen, um jetzt mal in diesem Klischee zu bleiben, die Social Media nutzen, dass die nie wieder ein Handy oder eine Konsole in die Hand nehmen. Und die Daten sagen mir eigentlich auch, dass das nicht notwendig ist, ne? Man kann lernen, ein Verhalten so auszuüben, dass es nicht mehr den Alltag beeinträchtigt. Und deswegen dieser Teilabstinenzansatz.
Jetzt ist die Diskussion ja gerade relativ aktuell in den Medien, weil in Australien eine Altersbeschränkung für die Nutzung von Social Media eingeführt wurde. Wie beurteilst du denn die Diskussion oder diese Idee?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich war jetzt gerade im Sommer auf einem Kongress, habe da auch viele australische KollegInnen, die aus dem Thema kommen, getroffen. Und die warten auch gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Also ich kann da jetzt noch keine abschließende Beurteilung abgeben. Da müssen wir, glaube ich, erstmal warten, wie sich das dann im Alltag etabliert. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ne? Aspekte wie die Alkoholprohibition in den USA zeigen uns, glaube ich, dass Verbote eigentlich wenig bringen, ne? Weil das dann das ja, Suchtmittel noch attraktiver macht. Auf der anderen Seite sprechen wir bei den sozialen Netzwerken über ein komplett unreguliertes Feld, ne? Und ich finde eine ja, funktionierende Altersverifizierung in sozialen Netzwerken eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Also, dass man zum Beispiel immerhin prüft, ob derjenige, der sich bei TikTok anmeldet, 13 Jahre alt ist oder nicht. Und das haben wir ja aktuell noch nicht. Die Frage ist halt so ein bisschen, wo sich die Debatte hin entwickelt, wenn es nur eine Verbotsdebatte wird, aber die parallele Entwicklung von Medienkompetenz fehlt, dann ist es, glaube ich, nicht sehr hilfreich und das bleibt abzuwarten aktuell.
Wie ist denn deiner Erfahrung nach die Therapie-Compliance von deinen Patienten und deinen Patientinnen?
Ja, die ist erstaunlich hoch, wenn sie einmal die Hürde überschritten haben, zu merken, dass sie damit ein Problem haben. Deswegen habe ich das eben gerade so gesagt, ne, dass die das als sehr entlastend empfinden, wenn zum Beispiel die Jungs merken, ach cool, Herr Illy spielt ja auch Computerspiele, ne? Und ja, ich kann sozusagen sogar Arzt werden, meinen Schulabschluss schaffen, wenn ich weiter spiele, aber ich muss halt gucken, an welchen Stellen ich spiele und wo mein Leben drunter leidet. Ich kriege dann natürlich längst auch nicht alle Patienten hin, aber wenn die sich einmal dazu entschieden haben, ist die Compliance, in die Gruppe zu kommen, ne, mit mir wöchentlich Therapie zu machen, relativ hoch. Klar gibt es auch welche, die abbrechen, aber so, ich mache das ja jetzt schon auch seit unglaublichen 10 Jahren. Krass, wie die Zeit vergangen ist auch. Und ja, mache das mit großer Freude und habe da auch noch ganz guten Kontakt zu ehemaligen PatientInnen. Und ja, es ist ein Thema, wo man dranbleiben muss, ne? Also was auch stark davon abhängig ist, was sonst im Leben so los ist, ne? Aber diejenigen, die den Weg einschlagen, haben da eigentlich einen ganz guten Weg gewählt und berichten mir da auch sehr positiv von.
Bist denn du mit deiner Sprechstunde spezifisch für diese Probleme so eine Art Leuchtturmprojekt oder hast du das Gefühl, dass das ein Thema ist, was auch zunehmend in der breiten Versorgung ankommt?
Ja, ich bin es leider gewesen und auch in Stellen immer noch. Also als wir das damals hier in Berlin anfingen, ich und ein befreundeter Kollege, da haben wir uns stark gewundert, dass wir die Ersten waren, die sowas machen. Ne? Das war 2015. Und dann habe ich ja ein paar Stellen gewechselt, jeweils immer an diesen Krankenhäusern. Insgesamt 4 Arbeitsstellen war das, so eine Sprechstunde gegründet. Jetzt sind 10 Jahre vergangen. Es sind natürlich auch andere Leute auf den Zug aufgesprungen, was ich auch ausdrücklich begrüße, ne? Weil wenn die Diagnose dann kommt, in der ICD-11 sprechen wir ja von Millionen Betroffenen. Und wenn wir uns so aktuell treffen bei irgendwelchen Tagungen oder so, sind das aus meiner Sicht immer noch viel zu wenige Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also jeder, der da Lust drauf hat, ist da auch ausdrücklich dazu aufgerufen, sich dem Thema zu widmen. Und ich bin ja auch in der Ausbildung tätig und weise da auch immer darauf hin, dass ich da gerne unterstützend bin, ne, wenn es da Fragen gibt, Supervisionsbedarf, was auch immer. Aber ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr Menschen, die sich dem Thema widmen. Ne? Erst recht bei Social Media. Da sieht's noch sehr grau aus, ja.
Und das steht ja schon auch in einem krassen Widersatz zu den epidemiologischen Daten, die du da so vorgestellt hast. Ja. Auf dem Kongress, worauf hast du dich am meisten gefreut oder worauf freust du dich noch am meisten?
Also ich finde es immer schön, dass man einmal im Jahr alle trifft, ne? Jetzt unter anderem ja auch euch oder ehemalige KollegInnen, die man halt einfach sonst nicht sieht. Ich freue mich, heute noch einen Workshop zu geben, auch zum Thema Social Media. Und ja, allgemein auf auch spannenden Input, wo ich auch einfach sitze und ja mir anhören kann, was andere Menschen für Expertisen haben. Und da nehme ich auch immer wahnsinnig viel mit. Also das ist idealerweise so eine gute Mischung aus, ich gebe Dinge weiter und bekomme Dinge weitergegeben. Und das finde ich immer ganz toll.
Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr
viel
gerne.
Spaß noch auf dem Kongress.
Danke, euch auch.
Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder ausführlicher zu dem Thema.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Herr Professor Hassan, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns noch ein Interview zu führen. Und zuallererst mal können Sie sich uns kurz einmal selbst vorstellen vielleicht.
Ja, Alkmit Hassan aus Augsburg, habe da den Lehrstuhl, leite dort die Psychiatrische Universitätsklinik, beschäftige mich wissenschaftlich viel mit der Schizophrenie, evidenzbasierte Medizin, Leitlinien-Schizophrenie gebe ich heraus, aber so mein Herz schlägt mittlerweile wirklich für das Thema, wie Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen lange gesund bleiben, lange leben und da forschen mein Team und ich seit einigen Jahren zu. Ich war ja schon mal hier in dem Podcast in der Folge Schizophrenie und bin total gespannt, was wir heute besprechen.
Genau, ist noch gar nicht lange her, im Juni dieses Jahres. Sehr zu empfehlen. Jetzt besprechen wir gerne ein anderes Thema, wo Sie auch nochmal als Buchautor in Erscheinung getreten sind. Und zwar mit dem Praxishandbuch Somatik und Psyche. Das ist sehr spannend. Und gleich im Eingang zitieren Sie Norman Sartorius, dass die psychiatrisch tätigen Ärzte ihre Kittel ausgezogen haben und zu wenig über somatische Medizin wissen. Wollen Sie das näher begründen, was damit gemeint ist?
Ja, der Arztkittel sollte kein Statussymbol sein. Kompletter Quatsch, dafür brauchen wir ihn nicht. Aber wenn man Menschen untersucht, wenn ich lumbar punktiere, wenn ich Blut abnehme, dann muss ich mich ja irgendwie schützen. Und dafür ist der Kittel ja da. In dem Moment, wenn ich den Kittel abrege, tue ich diese Tätigkeiten nicht mehr. Und darum ging es mir mit diesem Zitat einfach zu sagen, es geht darum, das Zeichen somatisch ausgebildeter Mediziner, somatisch ausgebildete Medizinerin zu sein, abzulegen. Darum geht es mir. Ein Statussymbol braucht keiner, das ist ja kompletter Quatsch. Aber und darum geht es, um die medizinische Kompetenz als Zeichen für die Medizin. Es könnte auch ein Kasach sein, ich brauche da gar keinen Kittel. Ja? Nur irgendeine medizinische Funktionskleidung.
Mhm. Also mir bleibt da noch ein Spruch von einer meiner Oberärzte in Erinnerung, der gesagt hat, wir sind Kopfärzte, wir müssen das nicht wissen. Es ist wahrscheinlich nicht überall gelebte Praxis, was Sie gerade da vorschlagen. Warum halten Sie es denn für wichtig, sich jetzt in diesem Fachbereich Psychiatrie, Psychotherapie, was sich ja eigentlich mit psychischen Störungen vorwiegend beschäftigt, mit den somatischen Erkrankungen auch auszukennen?
Da würde ich gerne Eric Kandel, den berühmten Neurowissenschaftler, Nobelpreisträger, zitieren, der gesagt hat, alles ist Biologie. Auch Liebe, Liebe auf den ersten Blick ist Biologie. Ganz so dogmatisch sollte man nicht sein in die eine oder andere Sache. Aber im Endeffekt, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, generell Schizophrenie, Suchterkrankung, Autismus-Spektrum-Erkrankung, Depression, Bipolar, you name it, sind dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen 20 bis 25 Jahre früher sterben. Und es sind nicht die Suizide, es sind die somatischen Erkrankungen, die häufig übersehen werden, nicht eingeordnet, nicht behandelt werden, die zu dieser hohen Mortalität führen. Und da wir für diese Menschen medizinisch verantwortlich sind, ist es unsere Aufgabe, sich darum zu kümmern. Und wenn man das noch ausweitet, zu unserem Fachgebiet gehört doch die große Gruppe der organischen psychischen Erkrankungen und der Demenzen. Und das ist ganz klar Medizin. So wie Psychiatrie und Psychotherapie auch Medizin ist. Ich mag diese Trennung überhaupt nicht. Und Sie zitierten Ihren Oberarzt. Ja, wir sind Ärzte, Kopfärzte, aber auch der Kopf ist Teil vom Körper, immer noch.
Stimmt, der sitzt da oben drauf.
Ja, das habe ich auch noch so in der Anatomie gelernt.
Ja. Ich diskutiere immer gerne mit den Neurologen. Ja. Ihr macht die Gefäße im Gehirn und wir machen den Rest. Das wollen die auch nicht hören.
Oh, das wollte ich gerade sagen. Also da kenne ich viele Neurologen, die entschieden Einspruch erheben.
Ich weiß, genau.
Welche somatischen Erkrankungen sind denn das, die im Zusammenhang mit eben psychischen Erkrankungen besonders eine Rolle spielen?
Wir müssen zwei Ebenen sehen. Es gibt zum einen somatische Erkrankungen, die kausal ein psychisches Syndrom bedingen, also Ursachen psychischer Erkrankung. Nehmen wir zum Beispiel eine Vaskulitis im Gehirn, nehmen wir zum Beispiel eine Hyponatremie, der Klassiker in jeder Facharztprüfung. Eine Hyponatremie führt, wenn die schnell eintritt, zum akuten Verwirrtheitszustand. Und wenn ich das nicht erkenne, dann habe ich ein Problem, stirbt der Mensch. Und das passiert häufig. Also in meiner Klinik, wir haben eine sehr große Notaufnahme, dieses Jahr glaube ich 12.000 Notfallkontakte. Wir kriegen häufig Menschen aus dem Altersheim verwirrt, und am Ende haben die einfach eine Hyponatremie, Nierenversagen. Komplexere Dinge wie Autoimmunenzephalitiden, die muss ich erkennen. Ihr in Freiburg kennt euch da ja sehr gut aus. Vaskulitiden im Gehirn und so weiter und so fort, bis hin zu extrem seltenen Stoffwechselerkrankungen wie Morbus Niemann-Pick oder der Morbus Wilson. Aber häufige Stoffwechselerkrankung. Die Hemochromatosis ist die häufigste genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung in Deutschland und der Phänotyp ist zuerst so ein affektiv anhedones Syndrom. Und das muss man wissen. Das ist aber immer auch selten. Viel häufiger ist, dass im Rahmen der psychischen Erkrankung somatische Komorbiditäten auftreten. Herzinfarkte, Diabetes, Schlaganfälle, die ganzen kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch Lungenerkrankungen, Krebserkrankungen, COPD, eigentlich der gesamte Körper, bis hin zu sekundären Effekten bei schweren psychischen Erkrankungen, wenn durch Negativsymptome oder so die Körperpflege reduziert ist, Hautkrankheiten, nicht wahrgenommene Vorsorge bei Frauen, Brustkrebsfürsorge und so weiter und so fort.
Das klingt nach einer wirklich weiten, weiten Fassung und Interpretation sozusagen des Zuständigkeitsgebiets von PsychiaterInnen und Psychiatern.
Ich muss es nicht behandeln können, ich muss aber dran hingucken. Also, ich kann keinen Brustkrebs behandeln.
Ja,
aber ich finde, einen Blutdruck einstellen, einen Typ-2-Diabetes einstellen und so weiter, mal beginnen damit und dann zum Experten verweisen. Finde ich ganz wichtig, weil wenn wir nur sagen, okay, Sie haben einen Diabetes, der Mensch mit der Schizophrenie wird nicht zum Diabetologen gehen. Oder nehmen Sie mal Schlafapnoe. Wie viel Prozent der Menschen mit einer therapieresistenten Altersdepression haben eigentlich Schlafapnoe-Syndrom? Und das Screening und den Termin vereinbaren im Schlaflabor, das können wir tun. Den Rest müssen die Kollegen machen.
Okay. Ja, das sind viele spannende Überlegungen und ich denke gerade so diese Situation, die Sie da geschildert haben, der Notaufnahme mit der Hyponatriämie, ich glaube, das ist ja so ein klassisches Feld,
genau,
wo sich dann auch Internisten und Psychiater so ein bisschen die Köpfe einschlagen gerne mal.
Wieso?
Na, weil die Zuständigkeiten, glaube ich, so unklar sind. Ja? Es ist ja irgendwo auf der einen Seite die Verwirrung, quasi auf symptomatischer Ebene, aber kausal-ätiologisch ist es eine internistische Erkrankung. Aber nicht möglich, das auf den ersten Blick gleich herauszufinden. Und dann geht es ja um eine Allokation.
Richtig, aber am Ende sage ich, ich habe das vorgestern am Abendessen diskutiert. Es geht um den Phänotyp und nicht immer um die Pathophysiologie. Ja. Und wenn der Phänotyp in der Hyponatremie ein schweres Delir ist, ist der Mensch besser bei uns aufgehoben. Wenn es wirklich eine schwere Hyponatremie 105 ist, dann ist natürlich in der inneren Medizin besser aufgehoben. Und da muss man miteinander reden. Wir bei uns haben die Regel mit den Internisten, alles über 120 machen wir Natrium zum Beispiel, alles unter 120 machen die, und das wird nicht diskutiert, weil die Regel so klar ist.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr spannende berufspolitische Diskussionen,
ja,
sicherlich.
Ja, ja, genau. Jetzt nochmal aus psychologischer Sicht, welches Wissen zu dem Thema empfehlen Sie denn nicht ärztlichen PsychotherapeutInnen, oder würden Sie sagen, die können sich aus dem Business komplett raushalten?
Nein, überhaupt nicht, weil in der Versorgung von schweren psychischen Erkrankungen, schwere Depression, Zwangsstörung, Angsterkrankung ist nun mal Psychotherapie mit First Line, das ist ja auch gut. Das heißt, die Menschen kommen ja zum ersten Mal in eine fachspezifische Behandlung bei einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeut. Und da muss man schon ein paar Dinge wissen. Und da kann man sich leicht helfen, wenn man sich die Dynamik der Erkrankung anguckt. Wenn eine Erkrankung schnell entsteht und untypisch aussieht, dann muss man immer dran denken, könnte es doch was anderes sein. Aber natürlich ist es schon der medizinischen Profession zuzuordnen, und die Hauptverantwortung liegt ganz klar bei den Psychiaterinnen und Psychiatern.
So ein Kongress, auf dem wir uns ja jetzt treffen, ist für viele ja irgendwie ein ganz gewaltiges Happening, und wir haben Sie gerade abgeholt und Sie waren wirklich schwer im Stress unter Strom, haben von vielen Terminen berichtet. Aber worauf freuen Sie sich denn eigentlich bei so einem Kongress am meisten? Worauf haben Sie sich gefreut, oder was kommt vielleicht noch?
Ich freue mich am meisten, viele nette Menschen zu begegnen, viele Gespräche zu führen, die zu kurz kommen. Und was ich mir immer anschaue, ist in Krankheitsbildern, wo ich mich nicht so gut auskenne, zum Beispiel die Zwangserkrankung oder so, einfach State of the Art, was gilt gerade. Das sind für mich die Highlights. Und ich freue mich, mein Team um mich herum zu haben. Wir sind mit 44 Leuten hier, und das einfach mal, das macht Spaß. Und natürlich freut man sich auf den Austausch. Man wird angesprochen. Und heute Vormittag ist schon die Idee, wir brauchen ganz dringende Publikation zu einer Spezialfragestellung. Und die kam nur, weil mich einfach Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesrepublik angesprochen haben. Da gibt es ein Problem, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, interessant. Das sind wahrscheinlich diese Vernetzungseffekte, die uns irgendwie alle mehr oder weniger so berichten, ne, was eben dann doch passiert, wenn man einfach mal im direkten Gespräch miteinander sich austauscht.
Und das brauchen wir auch in der Versorgung, wenn ich das noch sagen darf. Man muss sich vernetzen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man viel selber macht, wird man auch ernst genommen. Ich bleibe bei Ihrem Oberarzt-Zitat. In meiner Klinik, wir machen Langzeitblutdruck selber, wir machen Schlafapnoe-Screening selber, wir geben Botulinumtoxin, wir machen Blasensonografie, das machen alle selber. Und dann wissen die Kollegen der inneren Medizin, wenn wir uns melden, haben wir das, was jeder können sollte, schon gemacht. Und ich finde, über Vernetzung und Kompetenzzuwachs kann man die Versorgung der Menschen so viel verbessern. Und dafür ist dieses Buch da. Da haben ja, weiß ich gar nicht, 30, 40 Somatikerinnen und Somatiker einfach geschrieben, und die haben von mir folgende Aufgabe bekommen. Schreibt das Kapitel bitte so, dass ein Psychiater euch nicht anrufen muss mit der Frage. Genau,
okay.
Das war die Aufgabe.
Das ist eine ehrgeizige Zielsetzung.
Ja, genau.
Ja. Aber ich glaube, Ihr Punkt, den Sie da haben, der ist sehr einleuchtend, und ich muss auch sagen, ich teile das auch in weiten Fällen, und mir hat es irgendwie auch wehgetan, manchmal vermittelt zu bekommen, ich müsste sowas abgeben, wie jetzt zum Beispiel eine Blasensonografie. Ich finde nämlich, das macht wahnsinnig viel Spaß.
Und das ist auch nicht so schwer. Jeder von uns muss ein EKG befunden können, ein EEG muss man befunden können in Grundlagen. Also das gehört dazu, und das macht Spaß.
Richtig.
Herr Professor Hassan, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke fürs Interesse.
Und viel Spaß noch auf dem Kongress weiter.
Ihnen auch. Dankeschön.
Vielen Dank. So, ich darf jetzt Herrn Professor Gründer zu unserem Interview begrüßen. Heute ohne Christa, oder beziehungsweise jetzt gerade ohne Christa. Herr Professor Gerd Gründer, könnten Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
Ich bin Psychiater und Psychotherapeut, Professor an der Universität Heidelberg und Leiter der Abteilung Molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit.
So, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Und als ich mit Ihnen Mailverkehr hatte, da ist mir gleich was aufgefallen. Sie sind nämlich als großer Experte auf dem Gebiet der Psychopharmakologie bekannt und haben auch einen ganz besonderen Fokus für das Absetzen von Psychopharmaka. Und offensichtlich eilt Ihnen Ihr Ruf so weit voraus, dass Sie in einer automatisierten Mail direkt schreiben, Sie können gar keine weiteren Beratungsanfragen mehr annehmen. Und ja, ich fange mal an, wie kamen Sie denn zu dem persönlichen Interesse an diesem Thema?
Tatsächlich ist die Zahl der Anfragen sehr hoch. Die betrifft tatsächlich aber nicht nur das Absetzen, die betrifft noch das andere große Thema, das wir im Moment in meiner Abteilung am ZI in Mannheim bearbeiten, nämlich die Therapie mit Psychedelika. Dazu gibt es auch unheimlich viele Anfragen. Und also beide Themen sind betreffen letztendlich, haben so den gleichen Hintergrund. Menschen mit Depressionen insbesondere, aber auch mit anderen psychischen Erkrankungen fühlen sich nicht ausreichend gut behandelt. Und dann fangen sie an zu googeln und stoßen dann auf uns am ZI. Letztendlich sind das benachbarte Themen. Therapieresistenz und dann auch Absetzen der Therapie, auch wenn das prima vista erstmal nicht so auf der Hand liegt, die sind dann doch letztendlich benachbarte Themen. Und das hat mich dann letztendlich auch dahin geführt, ja, wenn man über Jahre und Jahrzehnte Menschen mit allen möglichen psychischen Erkrankungen mit Psychopharmaka behandelt, dann und nicht ganz mit Scheuklappen durchs Leben geht, dann stellt man sich schon irgendwann die Frage, ist das alles richtig so, wie man es tut? Dann nimmt man auf der einen Seite wahr, Menschen werden resistent gegen das, was man tut. Es entwickelt sich eine sogenannte Therapieresistenz. Und irgendwann ist mir das Licht aufgegangen, dass die Therapieresistenz auch dadurch entsteht, was wir tun. Durch die Therapie entsteht Resistenz. Und je aggressiver ich Menschen behandle, desto resistenter werden sie. Und dann führt das eben manchmal dazu, dass man sieht, dass sich unter der Therapie Menschen wirklich verschlechtern. Und dann muss man schon auch andere Therapiewege suchen. Auf der anderen Seite, und da schlage ich jetzt den Bogen zum Absetzen von Psychopharmaka, Therapieresistenz entsteht eben dadurch, dass das Hirn auf die Interventionen, die wir da durchführen, die Applikation, die Verabreichung eines Medikamentes, reagiert. Und diese biologische Reaktion, die schon mit der ersten Tablette in Gang gesetzt wird, die führt dann eben dazu, dass, wenn man dann das Medikament irgendwann wieder absetzen will, Probleme bekommt. Ja, viele Kolleginnen und Kollegen wollen das, obwohl das Interesse in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, wollen das immer noch nicht wahrhaben und sagen ihren Patienten, das, was sie da merken beim Absetzen, das ist die nächste Episode ihrer Erkrankung, nehmen sie ihr Medikament weiter. Das löst aber das Problem nicht. Also wenn man sich wirklich darauf einlässt, was man da tut, dann muss man eigentlich sagen, mit dem Ansetzen eines Psychopharmakons muss man eigentlich von Anfang an das Absetzen schon wieder mitdenken. Und dann muss man tatsächlich auch von Anfang an, und das machen die allerwenigsten, habe ich auch über Jahrzehnte nicht getan, muss man schon beim Ansetzen auch über das Absetzen aufklären. Ja, das sind alles so Fragen, die dann erst mit der Erfahrung kommen. Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, und Sie haben auch gleich viel vorweggenommen, was ich Sie in der Folge noch fragen wollte. Also zunächst mal ist es ja so, dass das wirklich ein wahnsinnig spannendes und interessantes Thema ist. Meine Podcast-Kollegin Ismene und ich sind uns auch einig, dass es ein extrem interessantes Thema ist. Ich mache auch keinen Hehl draus, dass ich Sie gerne mal noch in einer ausführlicheren Folge dazu interviewen würde. Vielleicht haben Sie ja Lust. In der Bevölkerung scheint das Thema ja aber auch immer wichtiger zu werden, also auch in Populärmedien und Ähnlichen habe ich immer wieder mehr Texte dazu gefunden. Wie kommt es, dass das jetzt auch publiker wird?
Psychische Gesundheit ist natürlich ein Riesenthema. Das ist nochmal deutlicher geworden mit Corona. Gerade seit Corona, aber eigentlich auch schon vorher, hat ja die Zahl von die Häufigkeit von Depressionen und Angsterkrankungen deutlich zugenommen. Und ganz besonders besorgniserregend ist das ja bei Kindern und Jugendlichen. Man spricht ja inzwischen nicht nur von einer globalen Krise der psychischen Gesundheit, Global Mental Health Crisis, sondern auch von einer Global Youth Mental Health Crisis, also einer Krise. Und da ist sie besonders ausgeprägt, einer Krise der jugendpsychischen Gesundheit. Es gibt eine ganze Lancet-Kommission inzwischen, die sich mit diesem Thema befasst. Also das ist ein Thema, das uns viel mehr beschäftigen muss und wird. Und das kommt natürlich dann auch in den Medien an. Ja, Millionen Menschen sind betroffen. Und wenn man sich WHO-Statistiken anguckt und wenn man Suchterkrankungen mitrechnet, dann sind mindestens eine Milliarde Menschen von einer psychischen Erkrankung betroffen. Zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, wenn wir, ich weiß nicht, wie viel es im Moment sind, 8 Milliarden so. Einer von 8 zu jedem Zeitpunkt, also egal wo sie hinkommen. Ich weiß, wenn ich in einem Auditorium, auch von Kollegen sitze, in einem Auditorium, in dem mehrere hundert Menschen sitzen, da weiß ich, das sind viele Menschen, die irgendeine Form von Psychopharmakon auch einnehmen. Also das ist ja eine ubiquitäre Frage, die uns alle betrifft.
Okay, ja, und es ergibt natürlich Sinn, dass das Ansetzen genauso wichtig ist wie das Absetzen dann eben auch. Ja. Sie haben eben schon so Anpassungsreaktionen auf biologischer, vielleicht auch psychologischer Ebene erwähnt. Können Sie uns vielleicht kurz schildern, wie das aussehen könnte?
Also es kommt immer auf das Medikament natürlich an, das man gibt. Es gibt Medikamente, bei denen das stärker ausgeprägt ist und die Volksdroge Nummer 1, da ist es eigentlich am deutlichsten, Alkohol. Ja, wenn Sie Alkohol trinken und jeden Tag Alkohol trinken, dann wissen wir alle, wenn man dann den Alkohol weglässt, dann fängt man morgens an zu zittern. Und im Zweifelsfall kommt es zu schweren Komplikationen wie einem Delir oder einem Krampfanfall. Also beim Alkohol ist uns das allen bewusst. Und genauso bei bestimmten Medikamenten wie Tranquilizern, Benzodiazepinen, Valium, ja, schon in den 60er Jahren, damals hat man diese Substanzen Mother's Little Helper genannt, ja, weil sie gerade Frauen so häufig verabreicht wurden. Wir wissen alle, dass nach wenigen Wochen Einnahme eines Tranquilizers Probleme mit dem Absetzen entstehen. Bei Antidepressiva ist das einfach weniger ein Problem. Viele Menschen setzen problemlos ihr Antidepressivum auch wieder ab. Aber wenn man eben bedenkt, dass wir allein in Deutschland mehrere Millionen Menschen haben, die ein Antidepressivum jeden Tag nehmen, und wenn es dann nur 30% sind, Meta-Analysen zeigen 30%, haben dann ein Problem beim Absetzen, dann sind das Hunderttausende, die eben ein solches Problem bekommen. Und es ist ähnlich wie beim Alkohol. Ein Alkoholentzugssyndrom, das morgendliche Zittern, was man auch eben so im Volksmund kennt, die Schweißausbrüche, der Körper reagiert auf die Substanz mit einer Gegenreaktion. Und wenn man dann eben das Medikament weglässt, dann entsteht das Entzugssyndrom. Bei Antidepressiva ist es prinzipiell milder, aber man muss sich das ganz genauso vorstellen. Das Hirn reagiert auf die Substanz und wenn ich es werden zum Beispiel Transporter herauf oder runter reguliert, Rezeptoren herauf oder runter reguliert. Wenn ich das Medikament dann zu schnell absetze, dann kommt es zu einer überschießenden Gegenreaktion. Ja, das sind körperliche Phänomene, die kann man am Tier, sind die zweifelsfrei nachgewiesen für jedes oder nahezu jedes Psychopharmakon. Aber es gibt dann eben auch psychologische Reaktionen, zum Beispiel bei Antidepressiva, das ist gar nicht so bekannt, aber Antidepressiva führen zum Beispiel, wenn man sie langfristig einnimmt, eben nicht nur zu Gewichtszunahme oder auch sexuellen Funktionsstörungen, sondern zu einer emotionalen Verflachung, emotional blunting nennt man das im Englischen. Also Menschen nehmen ihre Gefühle nicht mehr so wahr. Das sind dann eben nicht nur unangenehme oder ja, nicht nur unangenehme Gefühle, sondern auch positive Gefühle. Und das ist dann schon auch eine psychologische Anpassung, ja. Man erlebt sich selbst nicht mehr so als so authentisch. Und auch negative Emotionen, wie zum Beispiel Trauer, wenn ich die nicht mehr so wahrnehme, dann fehlt mir etwas als Mensch. Also ich passe mich auch psychologisch in meinen Wahrnehmungen an diese Therapie an. Und das sind schon Dinge, die dann viele Menschen dann doch im weiteren Verlauf als sie so sehr verändernd wahrnehmen, dass sie damit nicht mehr leben wollen.
Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz große Lanze, die Sie für das konsequente ans absenzten Denken da brechen. Jetzt ist es ja aber auch so, Sie haben das auch schon erwähnt, dass es häufig eben diese Schwierigkeiten gibt. Welche Schwierigkeiten können auftreten und wie können wir denn irgendwie uns ein Handling dieser Schwierigkeiten vorstellen?
Also es kommt immer auf die Substanz an. Jede Substanzklasse, jede Substanzgruppe, jede einzelne Substanz macht spezifische Symptome beim Absetzen. Wie gesagt, also ich will es nicht überdramatisieren. Viele Patientinnen und Patienten setzen ab ohne Problem. 30% ist aber eine große Zahl. Und also wenn ich an Antidepressiva denke, bei anderen Substanzen ist es häufiger. Das ist jetzt wirklich, also da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen, was da alles auftritt. Das sind körperliche Reaktionen, grippeähnliche Symptome, Schweißausbrüche, aber dann eben auch psychische Symptome, Unruhe, Angst kann auftreten, Schlaflosigkeit, also wirklich eine Vielzahl von Symptomen, die alle möglichen Körpersysteme betreffen. Da müsste man wirklich jetzt sich letztendlich jede Substanz im Einzelnen angucken. Das kann man so kursorisch nicht beantworten. Das sind die kurzfristigen Absetzsymptome. Aber natürlich darf man auch nicht unterschätzen, diese Substanzen haben eben auch, die schützen auch vor dem Rückfall der Erkrankung. Und deshalb werden sie langfristig eingenommen. Und dann kann eben auch ein Rückfall der Erkrankung irgendwann auftreten. Und das muss man immer im Kopf behalten. Also absetzen, nur um des Absetzens willen, das ist definitiv nicht, was ich propagiere. Ja, also wir sagen auch vielen unserer Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen in unserer Ambulanz in Mannheim, dass wir ihnen abraten vom Absetzen, weil der Verlauf ihrer Erkrankung gezeigt hat, dass es besser ist, die Substanz weiterzunehmen, auch wenn es im Zweifelsfall mit der einen oder anderen Nebenwirkung verbunden ist.
Ja, das ist wirklich total spannend und ich hätte auch echt 1000 Nachfragen für das Thema. Und da empfiehlt sich vielleicht auch an der Stelle nochmal, dass wir uns mal noch länger Zeit nehmen und das vielleicht etwas mehr in die Tiefe und in die Breite auch erkunden können. Der DGPPN-Kongress befindet sich in der fortgeschrittenen zweiten Hälfte. Worauf haben Sie sich denn eigentlich am Kongress so am meisten gefreut oder worauf freuen Sie sich vielleicht auch noch?
Es ist gar nicht so das Fachliche, sondern so der Austausch. Man sieht viele Kolleginnen und Kollegen einfach einmal im Jahr hier in Berlin, die man sonst gar nicht sieht. Man wird oft von Menschen angesprochen, kriegt viel positives Feedback für das, was man so macht. Also so die interaktionelle soziale Komponente ist für mich immer das Wichtigste auf dem Kongress.
Ja, das haben Sie wahrscheinlich mit den meisten dann auch gemeinsam. Genau. Herr Professor Gründer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses spannende Interview genommen haben.
Sehr gerne.
Ja, und das waren dann auch schon unsere 4 Interviews, Christa.
Jetzt sitzen wir wieder zu zweit hier, nach vielen spannenden Einblicken. Durch verschiedenste Themenbereiche.
Ja.
Das war jetzt wirklich bunt.
Ja, total. Ne? Also sehr interessante Interviewpartner, die sich da die Zeit für uns genommen haben. Wir sind so ein bisschen zwischen den verschiedenen Räumen rumgependelt, hatten die blaue IKEA-Tasche mit unserem Aufnahmeequipment und vielen, vielen Kabeln.
Verschiedensten Presseräumen.
Ja, genau. Ich kam mir so ein bisschen vor wie beim Tauchen. Man hat ja immer so seine Equipment-Sachen wieder eingepackt. Nee, aber es hat gut geklappt, nicht wahr?
Total. Und ich fand es jetzt auch spannend, nochmal so ganz viel Einblicke zu bekommen, jetzt nicht nur in die Themenfelder, sondern auch, was unsere Experten auch gesagt haben, was sie hier so auf dem Kongress erleben und was das auch für eine Bedeutung für sie hat, auch gerade mit diesem Austausch. Und so, das ist schon sehr spürbar hier. Das ist
ja, man merkt schon auch, wie alle sie total davon profitieren, dass es einfach persönliche Gespräche gibt und man sich sieht. Und ich glaube, auch die zufälligen Begegnungen spielen eine große Rolle.
wahrscheinlich der Nährboden für viele Publikationen, die dann in den nächsten Monaten auf den Weg gebracht werden, ja, und richtig. Viele Ideen und weitere Ansätze.
So wie Professor Hassan gesagt hat, ne? Da kommt man dann auf Ideen. Ja gut, okay. Wobei an Ideen mangelt es ja meistens nicht.
Das stimmt
die
auch.
Umsetzung dauert dann so lange. Kennen wir ja auch. Ja, wir wollten ja noch mal kurz darauf eingehen, wie wir zu den Interviewpartnerinnen kamen. Wir haben euch ja eingangs gesagt, also dass wir das jetzt in Kooperation mit dem Elsevier Verlag gemacht haben. Wir wollten aber auch noch mal darauf hinweisen, inhaltlich haben wir uns unsere Interviewpartner selber ausgesucht. Das sind Themen, die wir spannend fanden und auch für sinnvoll halten. Gleichzeitig haben alle ein Buch dazu geschrieben, das im Elsevier Verlag erschienen ist. Und transparenterweise müssen wir auch sagen, dass der Elsevier Verlag unsere Reise nach Berlin bezuschusst hat. Ja, wir reden von einem Zuschuss, das ist keine vollständige Berlin-Reise, die uns hier gesponsert wurde. Einfach uns wichtig, hier transparent zu sein. Wir haben zwar ein klein wenig Geld dafür erhalten, aber in Reibach hat hier niemand von uns mitgemacht.
Genau, das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, einfach zu wissen, dass wir das hier weiter rein ehrenamtlich machen und jetzt im Moment aufgrund einfach der vielen Arbeit, die zu tun ist, auf Unterstützung angewiesen sind, was so Planung und Postproduktion angeht und aber weiterhin sehr frei in der Themenwahl sind und weiterhin auch nicht persönlich irgendwie ein Interesse haben, jetzt irgendwie Kooperationen in irgendeine inhaltliche Richtung weiter zu verfolgen. Das
genau.
Einmal aus Gründen der Transparenz.
Und wir haben auch den Kongress natürlich noch im eigenen Interesse so etwas genutzt und auch gerade zu dem Thema noch ein total spannendes Gespräch geführt mit Jan Dreher vom Psychcast mit Jan mittlerweile. Haben mit dem auch viel über gesprochen, wie läuft's im Podcasting und in anderen Formaten, und das war total nett, Jan mal wieder zu sehen. Und ja, wir haben auch total erfreulicherweise beschlossen, dass wir eine gemeinsame Folge machen werden.
Genau, es entstehen nämlich nicht nur neue Ideen, wenn WissenschaftlerInnen sich auf Kongressen austauschen, sondern auch wenn PodcasterInnen sich auf Kongressen austauschen. Und da gerade in der Planung für ein neues Projekt ab Anfang des Jahres, und ihr dürft gespannt sein.
Ganz genau. Ja, Christa, was fandst denn du eigentlich jetzt auf dem Kongress alles so interessant und was hast du so erlebt?
Oh, viel. Ich glaube, nach dem Kongress brauche ich wahrscheinlich auch erstmal 2-3 Tage, dass ich das alles mal so setzen kann. Also das ist wirklich so voll mit Eindrücken und macht eine Menge Spaß, aber ich merke auch immer, wie platt ich abends so bin. Das ist wirklich wahnsinnig viel, was man hier so mitnehmen und aufsaugen kann. Wie sieht das denn bei dir aus?
Ja, ganz ähnlich. Also grundsätzlich ist das ja so, dass man von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Vorträgen sitzen kann. Und naja, ich glaube, man muss nicht irgendwie Didaktikerin oder Didaktiker sein, um zu wissen, dass man einfach auch gar nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben kann als Mensch. Also zumindest mal ich nicht. deswegen fällt es mir auch immer schwer, mit dem Umstand umzugehen, dass ich so unfassbar viel verpasse. Zumal wir jetzt auch sehr auf die Interviews konzentriert waren und gar nicht so stark in die Vorträge gehen konnten. Aber es gibt ja zum Glück die Möglichkeit, viele von den Vorträgen sind auf Video aufgenommen, die jetzt im nächsten halben Jahr noch nach und nach abzufrühstücken. Ja, und ich fand es total schön, wieder ganz viele KollegInnen zu treffen, hier persönliches Gespräch zu haben und einfach auch jetzt unseren Podcast hier zu repräsentieren und diese Interviews zu führen und irgendwie auch so Rückmeldungen zu bekommen von teilweise auch echt populären Personen, die dann sagen so, oh, meine Folge, die ich mit Ihnen im Podcast aufgenommen habe, die gibt ganz viel Rückmeldung her. Das hat uns, glaube ich, sehr gefreut, das mal so zu hören.
Total. Und wir hoffen, wir konnten ein bisschen was vermitteln von den Eindrücken und der Stimmung und den Vibes, die hier so auf dem Kongress unterwegs sind, und dass ihr auch ein bisschen was nach Hause mitnehmen konntet und könnt. Und ich glaube, wir ruhen uns dann jetzt erstmal aus.
Richtig. Das haben wir uns verdient und ihr habt euch jetzt auch natürlich ein kleines Päuschen verdient nach einer so langen und abwechslungsreichen Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.